Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Religion braucht Gemeinschaft und so gesehen könnte der Umgang mit der Pandemie gerade für religiöse Menschen besonders schwierig sein, denn Gemeinschaft in Zeiten von Covid-19, das ist auch über ein Jahr nach Beginn der Pandemie immer noch heikel, aktuell ja heikler denn je. Auf der anderen Seite, Religiosität ist auch eine äußerst individuelle Angelegenheit und die eigene Religion, die eigene Weltanschauung, die mag einen, ganz im Gegenteil sogar deutlich, das Leben mit der Pandemie erleichtern. Welche Perspektiven eine bestimmte Religionsgemeinschaft auf Corona hat, darum geht's heute und zwar konkret, welche Perspektiven bietet der Buddhismus. Zuerst aber geht es heute um die Staatsverträge, die das Land Hamburg mit den muslimischen Verbänden im Land vor knapp 10 Jahren unterzeichnet hat. Die Verantwortlichen ziehen inzwischen eine kritische Bilanz. Das Verhältnis des deutschen Staates zum Islam ist ein anderes als zum Christentum, was ja auch nicht verwundert. Das Verhältnis Christentum-deutscher Staat, das ist ja historisch gewachsen. Vor allem aber der Organisationsgrad der großen christlichen Kirchen, der ist ein anderer als bei den meisten muslimischen Gemeinden. Wie sich Behörden und muslimische Gemeinden zueinander rechtlich positionieren, das ist seit Jahren eine spannende Frage. Und eine Frage, für deren Beantwortung ist, wenn man so will, schon Modellversuche gibt. Und zwar Staatsverträge, die Bundesländer mit den muslimischen Gemeinden abgeschlossen haben. Bislang ist das nur in Hamburg und Bremen der Fall. Diese Staatsverträge, die sind eine Möglichkeit, auf rechtlich gesicherter Basis zusammenzuarbeiten, ohne dass man zwingend angewiesen ist auf die Anerkennung als Körperschaft öffentlichen Rechts, was deutlich komplizierter ist. In Hamburg wurden diese Staatsverträge vor knapp 10 Jahren unterzeichnet und die Beteiligten, die ziehen nun eine erste Bilanz. Und jetzt steht schon fest, es gibt Diskussionsbedarf und den fasst unser Landeskorrespondent in Hamburg, Axel Schröder, zusammen.
Für Fatih Yildiz sind die Staatsverträge zwischen Hamburger Senat und den muslimischen Verbänden ein Meilenstein. Yildiz gehört zum Vorstand der Schura, der Hamburger Dachorganisation für 3 Dutzend muslimische Gemeinden.
Es hat auch angestoßen eine institutionelle Entwicklung der muslimischen Community. Das heißt, Deutschland ist unsere Heimat, Hamburg ist unsere Heimatstadt. Dementsprechend gab es auch so eine Entwicklung innerhalb der Community, sich hier zu verorten und sich stärker zu engagieren. Und was für mich am wichtigsten ist, das ist ein sehr gutes Fundament für die Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Akteuren, mit der Politik und der Verwaltung gegeben hat.
Die Staatsverträge seien ein Symbol dafür, dass die muslimischen Gemeinden anerkannt würden, dass regelmäßige Gespräche zwischen Politik, Verwaltung und den Gemeinden etabliert worden seien. Der Austausch habe ein Vertrauen befördert, das es vorher so nicht gab. Jan Pörksen, Staatsrat in der Hamburger Senatskanzlei, sieht es ähnlich. Als 2015 viele Flüchtlinge auch aus muslimischen Ländern in Deutschland ankamen, hätten die muslimischen Gemeinden mit ihren ehrenamtlichen Helfern viel geleistet.
Und wir haben gerade zum Beispiel jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten, zuletzt letzte Woche, miteinander telefoniert mit der katholischen Kirche, mit der evangelischen Kirche, mit der jüdischen Gemeinde und eben auch mit den muslimischen Verbänden zum Thema, wie gehen wir in der Corona-Zeit mit Gottesdiensten und Freitagsgebeten und dergleichen um. Also das ist für uns eine total wichtige Grundlage und wir führen sowohl regelmäßige Gespräche miteinander als auch eben ad hoc zu bestimmten Themen.
Eine Folge der engen Zusammenarbeit, aus Sicht des SPD-Politikers ein Erfolg, sei der sogenannte Religionsunterricht für alle. Dabei werden Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Konfessionen von Lehrpersonal mit unterschiedlichen Konfessionen unterrichtet. Die Bischöfin der evangelischen Nordkirche, Kirsten Fers, unterstützt diesen multireligiösen Unterricht und fordert, nun auch an der Uni Hamburg das entsprechende Personal auszubilden.
Dass in der Universität die wissenschaftlichen Theologien islamisch-alevitischer und jüdischer Art auch mit Professuren hinterlegt stattfinden können.
Das Gleiche gelte für die Ausbildung von Imamen in Deutschland, so die Bischöfin. Auf kirchlicher, muslimischer und regierungspolitischer Seite gibt es also viel Lob für die Staatsverträge zwischen Senat und muslimischen Verbänden. Es gibt aber auch Themen, die zwischen der Stadt und der Schura umstritten sind. Zum Beispiel der Einfluss der türkischen Religionsbehörde auf die Besetzung von Ämtern der DİTİB in Deutschland. oder die Ausrichtung der schiitischen Gemeinde des Islamischen Zentrums Hamburg, kurz IZH. Das IZH taucht schon seit Jahren in den Hamburger Verfassungsschutzberichten auf, unter anderem, weil das IZH bis 2018 zu den jährlichen, teils antisemitischen Al-Quds-Demonstrationen in Berlin aufgerufen hatte. Dass diese Aufrufe nun unterbleiben, ist für den Hamburger Verfassungsschutzpräsidenten Thorsten Voss kein Grund, die Beobachtung einzustellen.
In den letzten Jahren haben wir festgestellt, dass nicht nur Anhänger, sondern auch Funktionäre dorthin gefahren sind, teilweise das Ganze mitorganisiert haben, teilweise die Busse direkt über das IZH angemeldet worden sind.
Die Hamburger AfD fordert deshalb, die Staatsverträge aufzukündigen. Die CDU in der Bürgerschaft will sie zumindest dahingehend prüfen, ob nicht einzelne Verbände oder Gemeinden, namentlich das IZH, von den Staatsverträgen ausgenommen werden können, so Dennis Gladiator von der Hamburger CDU.
Der Senat muss die Zusammenarbeit mit dem IZH sofort einstellen. Wir müssen ein Vereinsverbot prüfen und klar ist auch, der Staatsvertrag mit der Schura muss ausgesetzt werden, solange das IZH Teil der Schura ist.
Dass sich der Schura-Dachverband bislang nicht gegen das IZH stellt, hat unterschiedliche Gründe, erklärt dessen Vorstandsmitglied Fatih Yildiz.
Das IZH ist Gründungsmitglied der Schura und seit 20 Jahren in der Schura. Natürlich gibt es Fragen, die geklärt werden müssen. Aber wir sagen auch, das ist ein Prozess, den wir gerne begleiten wollen, in Dialog, in Gesprächen. Und sehen da eine gute Entwicklung, die wir auch weiterführen möchten.
Jan Pörksen, Staatsrat in der Hamburger Senatskanzlei, sieht in den Staatsverträgen gerade wegen der noch ungelösten Streitfragen eine wertvolle Grundlage, um weiter zusammen Antworten auf diese Fragen finden zu können.
Wir haben es geschafft, ins Rathaus einladen zu können und darüber zu sprechen. Und wir haben sehr deutlich gemacht, nicht nur wir, sondern ja auch Herr Yildiz und die Schura, dass wir zum Beispiel es nicht akzeptieren, wenn zum Al-Quds-Tag offiziell aufgerufen wird und dergleichen mehr.
Im nächsten Jahr sollen die Staatsverträge evaluiert werden. Die Frage nach dem Umgang mit dem vom Verfassungsschutz beobachteten IZH wird dann sicher eine zentrale Rolle spielen. Am Ende entscheidet die hamburgische Bürgerschaft darüber, wie die Verträge weiterentwickelt werden können oder ob sie so bestehen bleiben wie heute.
Staatsverträge zwischen dem Land Hamburg und den muslimischen Verbänden. Knapp 10 Jahre nach Unterzeichnung der Vereinbarungen zeichnet sich deutlicher Diskussionsbedarf ab. Darüber hat Axel Schröder berichtet. Ein derart umfassendes Ereignis wie die Covid-19-Pandemie stellt natürlich auch die Religionsgemeinschaften vor Herausforderungen. Nicht oder nicht nur in dem Sinne, dass sie ihre religiösen Praktiken unterbrechen oder anpassen müssen, vielmehr vor dem Hintergrund, dass die Pandemie mit all ihren Facetten, vor allem mit den diversen Lockdowns, Leid und natürlich auch Verlust von Menschenleben, existenzielle Fragen stellt, zu denen sich Religionen verhalten müssen. In Deutschland ist im vergangenen Jahr ziemlich viel debattiert worden, dass die christlichen Kirchen da zu wenig im Köcher gehabt hätten, um Sinn und um Orientierung zu bieten für ihre Gläubigen. Wir schauen jetzt auf eine andere Religion, auf den Buddhismus, der, wie so viele Religionen, natürlich nicht der Buddhismus ist, sondern viele Strömungen umfasst. Und welche buddhistischen Perspektiven auf und mit Corona es gibt, darüber spreche ich mit dem Religionswissenschaftler Andreas Grünschloss von der Uni Göttingen. Der beschäftigt sich seit dem vergangenen Frühjahr intensiv mit Perspektiven von Religionsgemeinschaften auf Corona und eben unter anderem mit dem Buddhismus. Andreas Grünschloss ist in der Leitung und das Gespräch, das zeichnen wir am Vortag auf. Herr Grünschloss, ich grüße Sie. Hallo.
Einen schönen guten Tag.
Herr Grünschloss, das Prinzip der Gewaltlosigkeit, das ja für viele Religionen in Asien von Bedeutung ist, das gibt es auch im Buddhismus, also das Gebot des sich gegenseitig nicht Schadens. In dieser Pandemie hat das ja interessanterweise eine besondere Qualität. Ist es so, besitzt der Buddhismus aktuell, wenn man so will, einen moralischen Imperativ des Maskentragens und Abstandhaltens?
Es ist zumindest eine Reaktionsweise, die sich durch eigentlich so alle buddhistischen Stellungnahmen, die so von Religionsgemeinschaften, Meditationszentren oder auch Einzelpersonen, die sich irgendwie zu Wort melden, zieht sich durch alle Reaktionen eigentlich hindurch. Ich habe bisher keine buddhistische Stellungnahme gefunden, die die Corona-Pandemie oder die Gefährlichkeit des Virus als solche leugnet oder verharmlost. Es ist eigentlich eher immer der Appell, sich zu schützen und andere zu schützen, den man eigentlich zurückverfolgen kann in diese ethische Grundlegung der Tradition.
Beschreiben Sie die mal, diese ethische Grundlegung.
Naja, also es gehört zu dem Grundgebot, nicht zu schädigen. Sie haben es ja gerade schon richtig angesprochen. Also es ist eigentlich umfassender als nur das Verbot des Tötens, heißt einfach auch nicht zu schädigen. Also ich muss mich so verhalten, dass ich keine anderen Lebewesen in irgendeiner Weise schädige. Das hat dann Konsequenzen natürlich nicht nur für den inneren Kreis, also den monastischen Kreis der Mönche und Nonnen, sondern auch für die Laienanhänger und Laienanhängerinnen. Also es verbietet sich eigentlich aus buddhistischer Sicht, dass man Metzger wird oder Fischer. Mhm. Ja, das sind Berufe, die eigentlich nicht möglich sind. Und auch es fängt eigentlich dann schon fast an, wenn man dann konsequenter wird. Also Mönche dürften auch den Boden nicht umgraben, weil sie da versehentlich auch Kleinstlebewesen dann schädigen. Ja. Noch radikaler ist dieses Grundgebot bei der Geschwisterreligion, den Jainas, ausgeprägt, die uns ja vielleicht ikonografisch bekannt sind durch diese weißen Masken, ne, die wir jetzt ja auch alle kennen. Mhm. Aber dass man eben sogar Wasser filtert oder eben auch Luft sich schützt, dass man keine Mücken einatmen oder etwas derartiges. So radikal ist es nicht im Buddhismus, aber das ist ein Grundgebot. Ich bin verantwortlich dafür, mit anderen Lebewesen so umzugehen, dass sie nicht zu Schaden kommen. Deswegen kann auch buddhistischerseits können andere Religionsgemeinschaften dort gewürdigt werden, wo man diesen Appell zum Umgang miteinander, zu einem verantwortlichen Umgang miteinander wiederentdeckt. Dann kann man buddhistischerseits auch sagen, aha, ihr seid auch am Nichtschädigen interessiert, das finden wir gut, das ist für uns aus buddhistischer Sicht auch akzeptabel.
Sie haben gerade gesagt, dass Sie bei Ihren Recherchen keine Hinweise darauf gefunden haben, dass es unter den Buddhisten Menschen gibt, die diese Pandemie oder die Gefahren, die damit verbunden sind, kleinreden oder gar leugnen. Also das klingt rational, das ist ja bemerkenswert. Woran liegt das und hat das mit der Religion auch zu tun?
Also zum einen ist es ja so, wie bei den, kann man sagen, wie bei den christlichen Großkonfessionen oder auch Moscheegemeinden ganz ähnlich. Zunächst mal klar, der Appell, ethisch zu mobilisieren, sich untereinander zu helfen, sich untereinander zu schützen, ist einfach ein ganz rationaler Zug. Ne? Es hat dann so von religionskritischer Seite hat man dann teilweise gesagt, naja, die Religionen müssten doch eigentlich anders damit umgehen, müssten doch, ich sag's mal so flapsig, etwas fundamentalistischer agieren. Ist aber faktisch nicht der Fall. Ne? Es gibt natürlich in allen religiösen Traditionen auch Splittergruppen, die hier, ich sag mal so, ideologischer motiviert sind und dann vielleicht Deutungsangebote in petto haben, die auch die Corona-Krise anders deuten. Aber in der Tat, es ist auf der buddhistischen Seite, zumindest bei dem, was so öffentlich zugänglich ist, dass ich kann es nur auf das beschränken. Ich weiß nicht, was hinter vorgehaltener Hand auch in einem buddhistischen Forum, das mir sprachlich nicht zugänglich ist, auch vielleicht gesagt wird. Denkbar wäre, dass es auch da Menschen gibt, die sagen, wir müssen eigentlich nur Amida Buddha anrufen und wir müssen kräftig meditieren. Das ist eigentlich das Haupthilfsmittel. So Tendenzen gibt es, aber es ist zunächst mal ist es dann eine Zusatzstrategie. Allererste Sache, das sind auch die Bilder, die uns erreicht haben, schon im März letzten Jahres, zu Beginn der Pandemie aus Asien, eben Buddhistinnen, Buddhisten, Mönche, Laien, egal, die eben Masken tragen oder sich, was für uns noch völlig unbekannt war, doppelt schützen, Masken zu tragen und Plexiglasvisiere. Also ganz eindrückliche Bilder, die zwar in Asien ein bisschen anknüpfen an die schon länger vorhandene Tradition des Schützens durch Masken tragen. Wenn jemand erkältet ist, ein Virus sich eingefangen hat, trägt man eigentlich eine Maske. Das gehört mit dazu. Das ist in vielen asiatischen Ländern viel mehr etabliert als bei uns. Aber dennoch ist es auffällig, dass hier sofort eben im März aus Thailand eben Bilder von Mönchen, die beim Bettelgang sind, die tragen Mundschutz, die tragen eine Plexiglasmaske und umgekehrt die Personen, die ihnen dann beim Almosengang eben dann Essen in die Bettelschale geben, die tragen umgekehrt eben auch Maske und so ein Plexiglas. Glasvisier. Und auch im öffentlichen Raum haben die Mönche sofort angefangen, Masken zu tragen. Also das ist so ein typisches Zeichen dafür, wir müssen erstmal Schutzmaßnahmen ergreifen. Geht gar nichts dran vorbei. Die Schutzmaßnahmen sind wichtig. Da stehen wir sozusagen ethisch in der Pflicht.
Mhm. Einer der zentralen Begriffe im Buddhismus ist Dukkha, was man im weitesten Sinne mit Leiden übersetzen kann. Und dahinter steht die Vorstellung, dass die aufs Hier und Jetzt bezogene körperliche Existenz des Menschen leidvoll ist. Dass auch Veränderung Leid bedeutet, wenn man sie nicht gelassen hinnimmt als etwas, was man ja gar nicht ändern kann. Dieses Leidensbild der menschlichen Existenz, hilft Buddhisten eine solche Vorstellung, eine Pandemie besser, ich sage jetzt mal, in ihren Alltag und vor allem auch in ihr Verständnis der Welt zu integrieren, einzubauen?
Ja, ich würde ja ohnehin sagen, wenn es mal generell mal sagt, Religionen, also eine Krise wie die gegenwärtige Pandemie ist natürlich ein besonders bietet ein Herausforderungspotenzial für alle Religionsgemeinschaften. Das ist nicht einfach so eine individuelle Krankheit, sondern hier passiert was Größeres. Das muss man irgendwie deuten. Ne? Das ist so ein gewisser Imperativ, der da entsteht. Und in der Tat ist durch die Grundeinsicht des buddhistischen Heilswegs in die Leidhaftigkeit des Daseins, dass also Existenz immer mit Frustration, mit Leiden, mit Vergänglichkeit kontaminiert ist. Insofern ist eigentlich die Existenz dann einer solchen Seuche eigentlich auch wieder nur ein weiteres deutliches Item für diese Leidhaftigkeit des Daseins. Also es passt eigentlich in die Daseinsanalyse, dass so eine Katastrophe, so eine Epidemie eben ja auch wieder ein typisches Beispiel für die Leidhaftigkeit des Daseins bietet. Das wird auch von vielen Stellungnahmen so ausgedrückt, ne, dass diese Pandemie eben so zu verstehen ist und dass sie uns ins Bewusstsein ruft, dass wir eben hier in einer vergänglichen Welt leben und die von Leidhaftigkeit gekennzeichnet ist.
Sie haben beispielhaft die Haltungen von zwei deutschen Buddhisten, zwei Zen-Meistern, um genau zu sein, aufgezeichnet. Und interessanterweise konnten die beide eben dieser Pandemie einen positiven Aspekt abgewinnen. Besser gesagt dem Lockdown. Yeah. Der Zwang, zu Hause zu bleiben, das sei ein spirituelles Geschenk, heißt es da. Das ist eine Aufzeichnung vom Beginn der Pandemie. Das mag sein, dass Sie das jetzt etwas anders beantworten würden. Trotzdem die Frage, was kann man als Buddhist darin Positives erkennen in diesem Lockdown?
Naja, es ist ja der eine, der Zen-Abt Muho, der ein Deutscher, der im japanischen Zen-Kloster als Abt vorsteht. Er hat so gesagt, wir leben hier im Kloster ja ohnehin in Klausur, in wie einer Art selbstverordneter Quarantäne. Ne? Mhm. Und das trifft nun sozusagen auf breiter Fläche auch andere Menschen. Das hat auch sein Positives. Es ist nämlich genau die verordnete Zwangspause, gibt nun die Chance, so drückt es sich dann so humorvoll aus, jetzt zum Stubenhocken. Ja, gemeint ist natürlich so humorvoll Stubenhocken im Sinne in der Zen-Meditation sitzen. Ja, das Stubenhocken als Zuhause meditieren, Rekreation in einem Doppelsinn. Also Rekreation im Sinne der Entspannung und gleichzeitig aber der Neuschöpfung, der Neukonsolidierung dessen, was trägt mich eigentlich.
Was ist mit Ritualen? Rituelle Interventionen nennen Sie das in einem Ihrer Artikel. Also Gebete, Meditation, aber auch die Vorstellung, dass es Geister und Dämonen gibt. Welche Rolle spielt es bei Buddhisten in Bezug auf Corona?
Also zunächst mal haben wir ja zwei primäre, sagen wir, spirituelle Strategien, die man feststellen kann. Das eine wäre das, was wir auch klassisch mit Buddhismus so im öffentlichen Diskurs assoziieren, meditative Übungen, Achtsamkeitsmeditation. Das ist für alle die Tradition natürlich zentral, die sowas auch mit ihren Mitgliedern gemeinsam praktizieren. Im älteren Buddhismus oder in das, was der sogenannte Theravada-Buddhismus, also die Länder Thailand, Myanmar und ähnliche bestimmt, wenn Sie da eine Buddhistin oder einen Buddhisten fragen, wie praktizieren Sie eigentlich Ihren Buddhismus, dann werden die nicht sagen, ich setze mich da regelmäßig einmal oder zweimal die Woche oder jeden Tag hin und meditiere. So ein Buddhismus praktizieren heißt, ich lade mal wieder Mönche ein, um sie zu speisen. Die Praxis sieht anders aus als das, was wir vielleicht gemeinhin mit Buddhismus assoziieren. Und in diesen Ländern würden die Menschen dann eben zu einem buddhistischen Kloster gehen und sich zum Beispiel Amulette oder sogenannte Yans, also mit buddhistischen Symbolen bedruckte Glücksbringerkärtchen, so könnte man es vielleicht übersetzen, erholen, die eine apotropäische Wirkung haben, also eine Wirkung, dass Böses ferngehalten wird. Das ist in buddhistischen Ländern, die sind die Theravada sehr weit verbreitet, wird dann so, kann man dann leicht so unter Aberglaube abtun, ist aber eigentlich ein alter Bestandteil der buddhistischen Tradition. Dann die Möglichkeit, bestimmte Sutren, also buddhistische Reden, Teile oder Kurzformen, Mantras zu rezitieren. Da ist die Forschung mit verbunden, dass das Mantra, dieser Wortklang, eine Wirkung aus sich heraussetzt, die in dem Sinne dann befriedend oder eben in unserem Fall jetzt hier Pandemie besänftigend wirken kann.
Buddhistische Perspektiven auf die Pandemie. Darüber habe ich gesprochen vor dieser Sendung mit Andreas Grünschloss, Religionswissenschaftler aus Göttingen, der derzeit darüber forscht. Religion und Folklore hängen bekanntlich eng zusammen und gerade vor großen religiösen Festen springen einem folkloristische Bräuche und Traditionen ja geradezu ins Auge. Und diese Bräuche entwickeln auch Zugkraft für Menschen, die mit der Religion selbst gar nicht mehr viel am Hut haben. Einer der zentralen Bräuche in der Zeit vor Ostern in Spanien und auch in anderen katholisch geprägten spanischsprachigen Ländern ist die Semana Santa, also die Heilige Woche. Da finden aufwendige Prozessionen statt, bei denen sogenannte Passos getragen werden, große Skulpturen, die meist Stationen des Kreuzwegs darstellen. So ein Großereignis steht, wie ja eigentlich alle Großereignisse in diesen Zeiten, im Schatten der Pandemie. Eine Semana Santa unter Pandemiebedingungen. Oliver Neuroth berichtet für uns aus Spanien.
Für Juan aus Malaga ist die Semana Santa das Highlight des Jahres. Normalerweise fiebert er den Prozessionen lange entgegen, wenn verschiedene Bruderschaften riesige Throne mit Marienfiguren durch die Straßen tragen. Zwischen Palmsonntag und Gründonnerstag, bejubelt von tausenden Besuchern.
Das ist das Schönste der Welt. Ich bekomme eine Gänsehaut, wenn ich einen Thron vorbeiziehen sehe. Wenn sie den hochheben, die Menschen aufstehen und applaudieren, dann kann ich einfach nicht mehr.
Die schweren Holzthrone lasten auf den Schultern von mehr als 100 Männern. In Malaga tragen sie oft rote Büßergewänder und weiße Handschuhe, dazu spitze Hüte mit Augenschlitz. Auch Juan ächzte schon unter den Thronen.
Das sind die schwersten von ganz Spanien. Da gibt es einen, der wiegt gut 5 Tonnen, die anderen 3 oder 4. Jeder hat da 43 Kilo auf einer Schulter lasten und das über einen Weg von 10 Kilometern. Und dann immer wieder dieses Auf- und Absetzen.
Arriba! Pong, pong, pong, pong, pong.
Es ist hart, sagt Juan, aber er liebt es. Umso mehr schmerzt es die Fans, dass die Prozessionen zur Semana Santa wegen der Pandemie wieder ausfallen, zum zweiten Mal nun seit 1933. Doch in diesem Jahr hatten Kirchengemeinden und Bruderschaften mehr Zeit, sich auf die Situation einzustellen, ein Alternativprogramm zu überlegen. So werden die Altare und Throne, die sonst bei den Prozessionen zu sehen sind, in Kirchen gezeigt, zum Beispiel in gleich mehreren in Sevilla. Die Atmosphäre in der Kirche sei intim und besonders, sagt diese Frau. Das funktioniert nur, weil das Sicherheitsprotokoll streng ist. Nur die Hälfte der Besucher, die normalerweise zugelassen sind, dürfen in das Gebäude kommen. Draußen vor der Tür stehen Wachleute und Helfer, um den Einlass zu kontrollieren, sagt José María Macías von der Kirchengemeinde Cachorro.
Unos hermanos que están cooperando para que entren poco a poco, que tengan un tiempo para poder hacer la fotografía y lo que se quiera.
Die Besucher bekämen genügend Zeit, um sich in Ruhe die Altare und Throne anzuschauen und Fotos zu machen.
Nuestra principal preocupación aquí está en evitar esas concentraciones que evidentemente van a estar alrededor de los templos.
Die größte Sorge seien Menschenansammlungen in und rund um die Kirchen, sagt Juan Carlos Cabrera von der Stadtverwaltung Sevilla. Dazu dürfe es nicht kommen. Doch ganz verhindern konnte die Stadt sie nicht. Am Wochenende schon gab es Warteschlangen an vielen Kirchentüren. Hunderte wollten sich die Sonderausstellungen anschauen. Sie seien immerhin ein kleiner Trost, meint Jorge. Hoffentlich, sagt er, ist das letzte Jahr mit einer improvisierten Semana Santa. Und nächstes Jahr können die Prozessionen zurück auf die Straße kommen. Das dürfte nicht nur Jorges Wunsch sein, sondern der vielen tausend Fans der Semana Santa in Spanien.
Die Semana Santa, die Heilige Woche in Spanien, ein Großereignis normalerweise in diesem Jahr im Schatten der Pandemie. Das war ein Beitrag von Oliver Neuroth. Und das war Tag für heute. Christian Röther und Andreas Mein hatten die Redaktion. Hier gibt es natürlich im Anschluss die Nachrichten und dann folgt unser Magazin Agenda. Und das Thema dort, ein Jahr Pandemie, Pflegekräfte berichten. Und dann da können Sie sich wie immer beteiligen unter unserer Hörernummer 00800 4464 4464. Und für Tag war das heute Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.